NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Nicht jeder besitzt schon eine eigene VR-Brille, in der sich die virtuelle Realität ja ganz nah in 3D erleben lässt. Aber schon einmal ausprobiert haben sie inzwischen doch einige. Gerade Menschen, die von Computerspielen begeistert sind, werden nicht mehr lange um diese neue Technologie herumkommen. Aber nicht nur im Unterhaltungsbereich bekommt sie immer mehr Beachtung. Auch in der Medizin ist man längst auf die VR-Brillen aufmerksam geworden. Ob in der Psychologie, der Demenzforschung oder auch in der Chirurgie. Die VR-Brillen in der Medizin der Zukunft. Darum wird es heute in unserem Schwerpunkt gehen. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Bevor wir uns mit der Nutzung von VR-Brillen in der Medizin beschäftigen, kommen wir allerdings zu einer Krankheit, die bisher noch nicht durch diese Technologie erforscht oder behandelt werden kann. Die Sepsis. Weltweit stirbt alle 4 Sekunden ein Mensch daran. Es ist die häufigste Todesursache bei Infektionen. In dieser Woche am Mittwoch war der Weltsepsistag. Jährlich wollen Wissenschaftler mit ihm auf die Probleme in der Prävention und Behandlung dieser Krankheit aufmerksam machen. Neue Klinikkonzepte für den Umgang mit dieser Krankheit haben in den vergangenen Jahren insbesondere Forscher in Greifswald entwickelt. Warum sie auch unabhängig vom Weltsepsistag in der vergangenen Woche den Global Sepsis Award erhalten haben. Christian Bölte berichtet.
Es ist kurz nach 7:30 auf der Intensivstation der Universitätsmedizin Greifswald. Gerade wurde die Visite bei einem Patienten beendet, der vor wenigen Tagen mit einer Sepsis eingeliefert wurde. Sein Zustand war überaus kritisch, sagt Oberarzt Sven-Olaf Kuhn.
Ja, wir haben hier einen Patienten, der nach einem Bagatellunfall in der Häuslichkeit, er ist nämlich einfach aufs Knie gestürzt, zu uns in die chirurgische Notaufnahme gekommen ist. Und dort hat man relativ schnell einen doch sehr ernstzunehmenden Befund am Unterschenkel, nämlich eine sogenannte Wundrose, festgestellt. Diese Wundrose hat offensichtlich bei ihm eine Sepsis, eine Blutvergiftung hervorgerufen. Wir haben recht schnell den Erreger für diese Infektion behandeln können. Und der Patient ist jetzt schon wieder deutlich gebessert. Die Infektion ist im Abklingen und er hat insgesamt schon wieder die Infektionszeichen schon fast überwunden.
Im bundesweiten Vergleich zählt die Universitätsmedizin Greifswald zu den erfolgreichsten Kliniken bei der Behandlung von Patienten mit einer Blutvergiftung. Und zwar deshalb, weil Krankenschwestern und Ärzte bereits vor Jahren gezielt auf die Früherkennung einer Sepsis geschult und außerdem Arbeitsabläufe im Klinikum erfolgreich geändert wurden, so Oberarzt Matthias Gründling.
Ja, wir haben hier tatsächlich den sogenannten Blutkulturschrank auf der Intensivstation. Das heißt, wenn ein Patient einen Verdacht auf eine Infektion hat oder eine Sepsis, dann werden dem Blutproben entnommen, sogenannte Blutkulturen, 6 Flaschen insgesamt. Und diese kommen dann in einen speziellen Schrank und der ist in der Lage, Keimwachstum in den Flaschen zu erkennen. Und wenn das der Fall ist, wenn da Keime drin sind und die auch noch wachsen, dann gibt der Alarm.
Dann können diese Proben sofort weiter bearbeitet werden. Denn im Gegensatz zu anderen Krankenhäusern und Kliniken wurde dafür auf der Intensivstation der Universitätsmedizin Greifswald ein Sepsis-Bereitschaftsdienst entwickelt. Und zwar rund um die Uhr, 7 Tage die Woche.
Und dann haben wir 6 Stunden später das Ergebnis, den Keim und dessen Empfindlichkeit für Antibiotika. Ein Gerät macht das auf der Basis von Generkennung, also da wird das genetische Material der Bakterien erkannt. Und dem anderen Gerät wird genau geschaut, wie die einzelnen Bakterienkolonien wachsen. Das wird gemacht mit einer kleinen Kamera. Und dann sieht man am Ende nach 1 Stunde schon, welcher Keim da ist und nach weiteren 5 Stunden, welches Antibiotikum wirkt. Und wir können dann Lücken, die in der Behandlung sind, schließen, indem wir noch ein zusätzliches Antibiotikum geben. Und wir können, wenn wir zu breit behandelt haben, frühzeitiger unser Spektrum einengen.
Einen weiteren wesentlichen Anteil am Erfolg der Greifswalder Mediziner im Kampf gegen die Sepsis hat auch Manuela Gerber. Sie ist Deutschlands erste und bisher einzige Krankenschwester, die Aufgabe hat, sämtliche Schritte bei der Behandlung einer Sepsis zu überwachen und zu kontrollieren.
Meine Aufgabe ist es als Sepsis-Schwester im Universitätsklinikum Greifswald, mir die Patienten anzugucken, die hier auf der Intensivstation liegen, mir gewisse Parameter wie zum Beispiel Herzfrequenz, Atemfrequenz, Temperatur und Leukozyten anzusehen. Das sind die Kriterien der Sepsis. Dann zu schauen, ob die Patienten Infektionen haben. Das natürlich auch mit den Ärzten und Schwestern zu besprechen, um einfach noch schneller Sepsis-Patienten zu erkennen.
Dadurch wurden in den vergangenen Jahren bereits 400 Patienten gerettet, die sonst an einer Blutvergiftung verstorben wären. Damit habe die Universitätsmedizin Greifswald neue Maßstäbe gesetzt, sagt der Vorsitzende der Global Sepsis Alliance, Konrad Reinhardt.
Vor 10 Jahren war die Sepsissterblichkeit hier in Greifswald in der gleichen Größenordnung wie im Bundesdurchschnitt, nämlich um 55%. Und unter der Leitung von Herrn Oberarzt Gründling, der diese Awareness geschaffen hat, diese Aufmerksamkeit im Krankenhaus unter Einbeziehung von Schwestern, des ganzen medizinischen Personals, früh auf die Frühzeichen der Sepsis zu achten, in der ersten Stunde das Antibiotikum zu geben oder den Patienten, wenn er operiert werden muss, wegen eines Infektionsherds sofort in den OP zu verbringen. Mit all diesen Maßnahmen ist es dort gelungen, die Sterblichkeit über die Jahre um 15% absolut zu senken. Und das sind auch im internationalen Vergleich herausragende Ergebnisse.
Der Erfolg des neuen Sepsis-Konzeptes der Greifswalder Forscher gilt mittlerweile bundesweit als Vorbild. Viele Intensivmediziner möchten es in der Zukunft gerne übernehmen. Doch es gibt ein Problem, denn beim Kampf gegen die Sepsis ist nicht nur motiviertes Personal sehr wichtig, sondern auch das Geld. Und derzeit sind weder die Krankenkassen noch die Verwaltungen der Krankenhäuser und Kliniken bereit, die Umsetzung im Kampf gegen die Sepsis auch zu finanzieren.
Das war ein Beitrag von Christian Bölte.
The wind plays with the weather vane odds of my lovely darling's house. In my confusion I thought in my darling soul away. If anything he should have noticed beforehand, the symbol set upon the house, then he would have never looked for
Die Musik, die Sie hören, ist von Leah Pale. Die CD heißt A Winter's Journey. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, den VR-Brillen, die wir eigentlich erst seit einigen Jahren als neue Technikentwicklung im Unterhaltungsbereich kennen. Aber auch in der Medizin sind Forscher inzwischen auf die VR-Brillen aufmerksam geworden. Die Zukunft der Medizin ist virtuell, sagen einige von ihnen. Aber was heißt das? Lassen sich solche VR-Brillen in der Erforschung oder auch der Behandlung von Krankheiten in der Zukunft wirklich nutzen? Ja, sagen Wissenschaftler. Eine große Chance dafür gäbe es zum Beispiel in der Untersuchung von Demenzerkrankungen. Laura Borchert hat herausgefunden, wie das funktionieren soll.
Wasser rundherum. Die Wellen platschen gegen die Planken eines kleinen Holzboots. Als Kapitän muss jeder Spieler sein Boot sicher ans Ziel bringen. In der Ferne schwimmen Bojen im Wasser. Dort warten Sterne, wertvolle Punkte zum Erreichen des nächsten Levels. Aber Achtung, Eisberge oder Seeungeheuer können im Weg sein. So sieht es aus in der virtuellen Welt, in der Brille. Was nach einem Seefahrer-Abenteuerspiel aussieht, ist ein wissenschaftliches Experiment. Der Demenzforscher Michael Hornberger von der Universität East Anglia in Großbritannien leitet es zusammen mit einem Kollegen.
Die Idee dahinter war, dass wir viele Patienten sehen mit Demenz und diese Patienten haben oft Probleme mit dem Navigationsverhalten und gehen oft verloren. Und wir haben über Jahre haben wir viele Tests entwickelt, wie man das eigentlich entdecken kann. Allerdings ist das Problem, dass man noch immer nicht weiß, wie gesunde Leute eigentlich navigieren.
Das Ziel des Forschungsspiels ist es also, mehr darüber herauszufinden, wie Menschen sich überhaupt im Raum orientieren. In verschiedenen Altersgruppen, über Geschlechter und Herkunft hinweg. Diese Daten sollen dann helfen, Demenz früher zu diagnostizieren. Der Forschungsbedarf ist groß, so der Neurologe Stefan Brandt von der Charité Berlin.
Wir kennen die Demenz ja vor allem als Störung des kurzfristigen und langfristigen Behaltens. Es hat sich aber gezeigt, dass auch eine ganz wichtige Alltagsfunktion, nämlich die räumliche Orientierung bei Demenzkranken, recht frühzeitig betroffen ist. Die räumliche Orientierung kann man aber nicht einfach so als Arzt testen mit einem einfachen Test, sondern hier braucht man Alltagssituationen.
Und die lassen sich im Spiel simulieren. In jedem Level gibt es neue Aufgaben, quasi kleine Laborexperimente. Die Forscher testen dabei das Erinnerungs- und vor allem das Orientierungsvermögen der Spieler, von denen man noch nicht weiß, ob sie irgendwann eine Demenz entwickeln. Die Spieler liefern wertvolle Daten, wenn sie als Seefahrer durch die virtuelle Welt navigieren. Ralf Hebecker ist Professor für Games an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Auch er hat schon virtuelle Spiele für Forschungszwecke entwickelt. Probanden zu finden, um sie auszutesten, war meistens ziemlich einfach, schmunzelt Hebecker.
Man muss den Leuten nicht mal was dafür bezahlen, die machen das freiwillig. Das ist natürlich für jeden Forscher, jede Forscherin erstmal ein Traum.
In 2 Minuten Spielzeit sammeln die Wissenschaftler so viele Daten wie sonst in einem 5 Stunden Laborversuch. Dass so viele Menschen mitmachen, liegt am spielerischen Ansatz, so der Games-Forscher.
Spiele sind schön. Das ist der Hauptvorteil. Spiele machen Spaß. Wir Menschen, wir lieben es zu spielen. Und da ist es schon sehr verlockend, dass man zum Beispiel auch medizinische Forschung in so ein Spiel einwickelt und damit sehr zugänglich macht.
Seit 2 Wochen gibt es das Forschungsspiel für die VR-Brille. Eine erste Version gibt es schon seit 2016. Die ist allerdings nur auf dem Smartphone oder dem Tablet zu spielen. Das Neue an dem Forschungsspiel in der VR-Brille?
Man kann auch viel leichter feststellen, ob Leute nicht mehr so sicher sind, wo sie sind. Eines der ersten Anzeichen, wenn wir alle eigentlich nicht so sicher sind, wo wir mehr sind, ist, dass wir erst einmal anhalten und uns umschauen. Und im Spiel mit der virtuellen Realität, mit der Brille, ist das natürlich sehr einfach. Man ist da einfach in der Umgebung und man schaut sich dann einfach, wie man das so machen würde, im normalen Leben einfach um.
10-mal pro Sekunde messen die Wissenschaftler die Bewegungen der Spieler. Ihre Kopfposition wird auf 3 Achsen registriert. Außerdem kontrollieren die Forscher die Blickrichtung des Spielenden. Der Neurologe Brandt arbeitet in der Charité täglich mit Demenzpatienten. Auch er könnte sich vorstellen, die VR-Brille für Untersuchungen einzusetzen, zum Beispiel um zu testen, ob bestimmte Therapien oder Medikamente wirken.
Meine Erfahrung ist, dass gerade mit Demenzpatienten manche Untersuchungssituationen schwierig sind, weil sie die Untersuchungsanleitung gar nicht richtig verstehen können. Mit so einer Brille, mit einer virtuellen Realität, ist man wirklichkeitsnäher und kann deshalb Untersuchungstechniken anwenden, die vielleicht viel intuitiver und deshalb auch näher am Problem liegen.
Seit kurzem macht auch Projektleiter Michael Hornberger erste Tests mit Demenzpatienten, mit der VR-Brille. Der Demenzforscher möchte mit ihr herausfinden, wie weit die Krankheit bei den Betroffenen fortgeschritten ist. Doch weiterhin sammelt er auch die Daten von gesunden Spielern. Seit dem Start vor gut 2 Wochen haben rund 25.000 Menschen das Virtual-Reality-Spiel aus dem Internet auf ihre Brillen heruntergeladen. Schon jetzt mehr, als die Forscher am Ende erreichen wollten. 6 Monate lang sammeln die Wissenschaftler nun die Daten. Die VR-Brillentechnologie steht aber noch am Anfang, sagt Gaming-Professor Hebecker.
VR muss sich erst noch beweisen. Es hat seine ganz großen Potenziale, auch in diesem medizinischen Bereich kann es sehr segensbringend sein. Aber es hat eben auch noch wirklich eine ganze Menge Kinderkrankheiten und eine ganze Menge Forschung vor sich.
In der Demenzforschung wird die VR-Brille jedenfalls neue Chancen eröffnen. Davon ist Stefan Brandt überzeugt.
Das ist eine kleine Revolution, weil wir in den letzten Dekaden in der Behandlung der Demenzen nicht wirklich weitergekommen sind. Und vor diesem Hintergrund ist es wichtig, Demenzen frühzeitig zu diagnostizieren. Und hier öffnet sich eine Tür, die zumindest voller Überraschungen ist.
Demenzforschung mit der VR-Brille. Laura Borchardt berichtete. Menschen, die unter Flug-, Höhen- oder Spinnenangst leiden, versuchen diese oft mit einer Psychotherapie in den Griff zu bekommen. In einigen Fällen wird für die Behandlung vom Therapeuten eine sogenannte Verhaltens- bzw. Konfrontationstherapie gewählt. Die Patienten setzen sich dafür bewusst ihren Ängsten aus. Zum Beispiel gehen Menschen, die unter Platzangst leiden, mit ihrem Therapeuten in Aufzüge. Oder wenn sie eine Spinnenphobie loswerden möchten, lassen sie sich die Tiere, die ihnen solche Angst machen, auf ihre Handflächen setzen. Denn Ängste sind im Grunde angelerntes Verhalten. Und das gilt es in der Therapie zu brechen. Oder vielmehr wieder zu verlernen. Allerdings sind solche Behandlungen oft ziemlich zeitaufwendig und teuer, manchmal sogar kaum umsetzbar. Wie viele Flüge mit ihrem Therapeuten müssten zum Beispiel Flugängstige buchen, um ihre Angst loszuwerden? In der Psychotherapie könnten VR-Brillen in der Zukunft da ganz neue Möglichkeiten eröffnen, sagen Forscher aus Würzburg. Wie diese Möglichkeiten genau aussehen könnten, hat sich Wieland Gabke erklären lassen.
Ein Flugzeug kurz vor dem Start. Das leise Rauschen der Triebwerke, die Knie auf Anschlag mit dem Sitz des Vordermanns, die Luft trocken von der Klimaanlage. Was den meisten Menschen nichts ausmacht, löst bei manchen Panik aus. Flugangst ist nur eine von vielen Phobien, mit denen sich Paul Pauli, Psychologe an der Universität Würzburg, auseinandergesetzt hat. Sie zu behandeln sei ohne virtuelle Realität für Therapeuten sehr aufwendig.
Man muss aus dem Büro rausgehen, aus dem Therapieraum etc. Und für die Patienten ist es auch erstmal auf den ersten Blick aversiv und nicht unbedingt einfach, sich dafür zu entscheiden. Unser Startpunkt war eben die Angst vor Fliegen, also ins Flugzeug zu steigen. Und das ist noch dazu teuer. Und dann kam eben die Idee auf, kann man das nicht mit virtueller Realität tun?
Es funktioniert so. Der Patient schnallt sich eine große, schwarze, klobige Brille vor die Augen. In der Brille sind zwei Bildschirme, die ein dreidimensionales Bild erzeugen. Der Patient blickt in eine Umgebung, die mit dem Computer erstellt wurde. Zum Beispiel eine Flugzeugkabine.
Er sieht, wie auch im echten Flugzeug, erstmal die Instruktion auf dem Monitor, die Sicherheitsinstruktionen etc. und hört die natürlich auch. Er sieht in den neuesten Simulationen, die wir machen, auch Passagiere, die neben ihm sitzen. Und er sieht natürlich aus dem Flugzeug raus.
Wichtig ist dabei nicht nur, wie die Flugzeugkabine in der Brille aussieht, sondern auch, wie sie klingt. Die Geräusche in der Kabine, wenn das Flugzeug startet zum Beispiel, hört der Patient über einen Kopfhörer. Die Sinne sollen möglichst vielfältig angesprochen werden, erklärt der Psychologe, damit die Situation so realistisch wie möglich erscheint. Vibrationen und Turbulenzen inklusive.
In manchen Simulationen, die wir gemacht haben, ist es auch noch so, dass es eine sogenannte Motion-Plattform gibt. Das heißt, dass sich das Ganze auch bewegt. Und das Bewegen hat zwei Aspekte. Das eine, man kann dadurch Beschleunigung simulieren und abbremsen. Und zum anderen kann man eben auch diese typischen Turbulenzen von Flügen simulieren.
Doch ganz so wie in der Wirklichkeit sieht die virtuelle Realität natürlich nicht aus. Es bleibt eine Computersimulation. Wie kann also das menschliche Gehirn auf diese vorgegaukelte Umgebung reinfallen? Ganz einfach, sagt Pauli, Phobiker, die etwa Angst vor Flugzeugen oder vor Spinnen haben, reagieren impulsiv.
Weil praktisch die Angst nicht von einem Wissen kontrolliert wird, sondern von einem älteren Gehirnsystem, das einfach auf Reize, die irgendwo bedrohlich sein könnten, anspringt. Und der Patient schafft es nicht, durch Wissen sein Verhalten so zu ändern. Das ist praktisch das Entscheidende, dass dieses unbewusste System anspringt auf kritische Hinweisreize. Die müssen gar nicht echt sein.
Deshalb reagiert das Gehirn auch auf Reize in einer virtuellen Umgebung, zum Beispiel eine Flugzeugsimulation.
Meine Damen und Herren, wir möchten Sie bitten, noch so lange sitzen zu bleiben, bis die Maschine ausgerollt ist.
Ob Flugzeugphobie oder Angst vor Spinnen, wichtig sei, die Patienten mit ihren Ängsten nicht alleine zu lassen, sondern professionell zu begleiten, auch auf einer virtuellen Reise.
Therapie an und für sich bedeutet, dass eben ein erfahrener Therapeut die Patienten anleitet. Und genau dies ist auch der Fall.
Rund 150 Patienten haben Pauli und sein Team schon mit Virtual Reality an der Universität Würzburg behandelt. Darunter Therapien gegen klassische Phobien wie Höhenangst, Flugangst oder Angst vor Tieren und Insekten. Schwieriger wird es bei Sozialphobien, heißt, wenn sich jemand vor Gesprächen mit anderen Menschen fürchtet oder sich in großen Menschenmassen unwohl fühlt.
Bei Menschen ist es jetzt so, dass das natürlich Dinge sind wie ein komischer Blick, ein Stirnrunzeln, eine sehr nuancierte Antwort, die eben auf mich eben abweisend wirkt oder so im Tonfall. Ja. Und die zu simulieren, ist natürlich komplexer.
Aber nicht unmöglich, ist der Psychologe überzeugt, da die Technik der virtuellen Realität immer besser werde und erschwinglicher. Als er 1998 an der Universität Tübingen mit seiner Forschung zu Virtual Reality begonnen habe, hätten die Geräte noch 30.000 Euro gekostet. Heute bekomme man eine VR-Brille schon für 900 Euro. Ab dem kommenden Jahr sollen solche Brillen auch für niedergelassene Therapeuten angeboten werden, um Phobien behandeln zu können. Von einer Eigentherapie zu Hause mit einer Spielekonsole und VR-Brille rät der Psychologe allerdings ab.
Psychotherapie mit der VR-Brille. Wieland Gabke berichtete.
The snow in vain, no footprints can be seen. We're hand in hand, we wander through pastures all so green. I search the snow in vain, no footprints can be seen. We're hand in hand, we wander through pastures all so green. Kiss the frozen meadows to pierce the ice and snow with all my burning tears until I finally reach.
Nicht nur in der Erforschung und Behandlung von psychischen oder Demenzerkrankungen werden die VR-Brillen in Zukunft eine zunehmende Bedeutung erhalten, glauben Wissenschaftler, sondern auch in der Chirurgie. An der Universität Heidelberg testen Forscher zum Beispiel gerade, wie diese Brillen die Planung von Operationen erleichtern könnten. In einem Trainingscenter üben außerdem schon jetzt Medizinstudenten und angehende Chirurgen dort operative Eingriffe. Ich habe mit Hannes Kengott darüber gesprochen. Er ist Wissenschaftler am Universitätsklinikum in Heidelberg. Eine virtuelle OP, wie muss ich mir das vorstellen?
Das Entscheidende ist, dass man vor einer Operation die wesentlichen Inhalte zu einem Patienten parat hat. Also beispielsweise die Schnittbildgebung der Radiologie, aber auch natürlich Laborwerte oder auch die Vorgeschichte des Patienten wie auch Voroperationen. Und das alles möglichst in einem umfassenden System zu haben, die relevante Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Das muss man aber bei jeder Operation.
Das muss man bei jeder Operation, selbstverständlich. Und es ist leider so, dass wir heutzutage im klinischen Gesundheitswesen sehr viele verschiedene Systeme haben, auf die wir einzeln zugreifen. Und eine solche virtuelle Realität kann es ermöglichen, diese Informationen alle an einem Ort zu kombinieren, darzustellen und sich dann auch wirklich nur darauf zu konzentrieren. Der Chirurg setzt die Brille auf und ist sofort in einer virtuellen Umgebung. Und vor ihm schwebt dreidimensional ein vorbereitetes Modell, der beispielsweise Leber mit dem Tumor, und wenn er sich dann in dieser virtuellen Umgebung nach links dreht, dann sieht er dort die präoperativen Informationen zum Patienten. Also beispielsweise die Laborwerte, beispielsweise auch Voroperationen. Und wenn er sich nach rechts dreht, dann sieht er dort die präoperative Bildgebung als Originaldaten. Der Laie kennt das unter CT- und MRT-Bildern, die man dort in einem Bilderstapel dann durchscrollen kann, wie beispielsweise an der Maus über eine Webseite hinweg.
Aber damit ist die VR-Brille ein Informationsinstrument oder wird dann auch operiert?
Im ersten Fall verwenden wir diese Brille aktuell als Informationsinstrument, und zwar ein immersives. Das heißt, man kann sich voll auf einen Patienten konzentrieren, bevor man tatsächlich dann an die Operation schreitet. Einmal sich alles nochmal, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, im Kopf visualisieren. Im zweiten Schritt ist es aber tatsächlich so, dass wir dann natürlich auch diese Operationen virtuell durchführen können. Das heißt, man kann die Operation auch virtuell planen. Also beispielsweise die Hälfte der Leber wegnehmen und sich anschauen, durch welche Strukturen muss man dabei gehen und dabei auch evaluieren, ob beispielsweise noch genügend Restgewebe im Körper dann verbleibt, damit die Leber hin weiterhin ihre Funktion für den Patienten wahrnehmen kann.
Das heißt, es ist eine Probeoperation.
Man kann das als Probeoperation verstehen, als Simulation, auch als ein Abwägen verschiedener Varianten. Und man kann es auch zur Risikostratifizierung verwenden für die verschiedenen Möglichkeiten der chirurgischen Therapie.
Sie setzen die VR-Brillen ja auch für ein chirurgisches Training von Medizinstudenten ein. Haben Sie da schon Ergebnisse, wie sich ein solches Training auswirkt?
Die Ergebnisse sind hier äußerst vorteilhaft. Wenn man also auf dreidimensionalen Bildern arbeitet, lernt man schneller und tatsächlich besser. Das führt auch zu besseren Entscheidungen. Das haben wir tatsächlich in mehreren Studien auch schon so herausgefunden. Der große Vorteil von VR ist dabei die Immersion. Also das heißt, dass man sich tatsächlich direkt im Umfeld, in diesem Lernumfeld bewegt und eben nicht durch andere Dinge abgelenkt wird. Und was wir gemacht haben, ist eben, wir haben eine Fragebogenanalyse durchgeführt bei den Operateuren, die es verwendet haben. Und in dieser Fragebogenanalyse wurde ein sehr, sehr hoher Nutzen konstatiert. Die Aussage aller Operateure, die diese Brille aufhatten, war, sie können mit dieser Brille schneller und besser die Patienten behandeln.
Die Zukunft der VR-Brille. Sie und Ihre Kollegen in Heidelberg untersuchen die Möglichkeiten, die diese neue Technologie in der Chirurgie eröffnet. Sind Sie damit bislang noch auf weiter Flur allein oder gibt es ähnliche Untersuchungen auch in anderen Städten oder Ländern?
Ich denke, wir sind hier Mitvorreiter, auch international, aber selbstverständlich ist das eine faszinierende Technologie, die von vielen eingesetzt werden wird. Es gibt viele internationale Gruppen, mit denen wir uns hier regelmäßig austauschen. Ich glaube, dass VR-Brillen ein fester Bestandteil in der Medizin innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre werden.
Das war Hannes Kengott, Wissenschaftler am Universitätsklinikum in Heidelberg. Um die Zukunft der VR-Brillen in der Medizin ging es diesmal in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um Kühe. Und zwar um Kühe, die im Internet chatten können.
Outside the gates fountain, there stands an old linden tree. Under shady branches, my dreams were sweet and free. I carved in its old bark so many phrases dear. In times of joy and sadness, it always drew me near. Now I still must wander all through the dead of night. Even in the darkness, I had to close my eyes, and I heard branches whisper as if they called me. Come to me.
Wie lebt das Huhn? Wie geht es dem Schwein? Das Tierwohl wird für Konsumenten immer wichtiger. Was wäre, wenn es in Zukunft möglich wäre, mit einer Kuh über ihre Befindlichkeiten zu sprechen? Oder vielmehr zu chatten? In einem Experiment wird das gerade mit Kühen aus Nordrhein-Westfalen getestet. In dem vom WDR unterstützten Projekt werden Kühe mit Sensoren ausgestattet, durch die sie Angaben zu ihren Stellen, zu Ereignissen in ihrem Alltag und auch zu ihrem Wohlbefinden machen können. Und das im Internet oder per App auf dem Handy. Kühe, die chatten. Wie das genau funktioniert, hat Angelika Gördes-Giesen in Erfahrung gebracht.
Sie werden Superkühe genannt. Sie sind nicht nur auf der Weide unterwegs, sondern auch im Internet. Die Superkühe sind für Jürgen Rehage, Leiter der Rinderklinik an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, allerdings nicht unbedingt die besten.
Was mir nicht gefällt, ist, dass es eben nicht um Superkühe geht, sondern diese digitale Technik ist flächendeckend für alle Kühe vorgesehen, um eben deren Wohlbefinden, Gesundheit besser überwachen zu können.
Landwirt Hermann Josef Schulze-Zumlo aus Warendorf bei Münster hält eine seiner Kühe auch ohne das für eine Superkuh. Sie schaffte es im vergangenen Jahr mit mehr als 10.000 Litern Milch zur Spitzenkuh in Nordrhein-Westfalen. Nicht digital gecheckt und computerüberwacht, sondern einfach gut gefüttert und betreut.
Tiere sind sehr empfindlich. Wenn man Futterwechsel hat, da muss man höllisch aufpassen. Insofern ist das auf dem Papier immer leichter, als am Kuhmagen zu realisieren.
Das Erfolgsrezept des Landwirtes: regelmäßige Futter- und Milchleistungskontrolle, viel Berufserfahrung und vor allem Kuhverstand, ein Feeling für Kühe. Der Landwirt kennt die Sprache seiner Kühe und damit auch ihre Bedürfnisse. Das Team des Projektes Superkühe, unterstützt vom WDR, macht sich das Wissen der Profis zunutze und übersetzt die Kuhsignale in kleine Geschichten, wie ein Kuhleben mit und ohne Weide funktioniert. Das macht auch der Forscher Andreas Pelzer mit seinem Team im Versuchsstall der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalens. Dazu erprobt er neue Sensortechniken und neue medizinische Technologien, um die Tagesform und den Gesundheitszustand jeder einzelnen Kuh in der Herde zu erfassen.
Also die Kuh bleibt eine Kuh. Das ist einmal ganz wichtig und das wird auch mal so bleiben. Wir nutzen Indikatoren und digitale Sensoren, um Aktivität, um bestimmte Dinge an der Kuh zu erfassen. Aber sie bringt uns dahin, dass wir die Kuh besser bewerten können, individueller haben. Und wir haben hier bei uns im Betrieb 150 Kühe. Und hier kennt jeder Ausbilder jede Kuh mit Namen und weiß genau, wie alt die ist, wie viel Kälber die hat und so weiter.
Die Experten wollen herausfinden, was Kühe uns sagen oder vielmehr, was sie uns sagen würden, wenn sie dazu fähig wären, zu sprechen. Andreas Pelzer und sein Team sind dabei sozusagen die Kuhflüsterer, die eine digital gesteuerte Schwachstellenanalyse im Milchviehstall entwickelt haben. Dazu gehören automatische Melk- und Wiegesysteme, Schrittzähler, Wiederkaumessungen, tägliche Milch- und Inhaltsstoffmessung sowie eine individuelle Fütterung, welche Kraftfutter Leckerlis Bertha und Rosa bekommen, Lisa aber nicht.
Beim Halsband haben wir erstmal die Erkennung, dass wir wissen, aha, das ist Bertha. Und dazu kommt im Grunde, dass wir Möglichkeiten am Hals haben, die Wiederkauaktivität zu messen. Das heißt also, die Dauer, die Anzahl der Schläge werden über Schall ermittelt und dann im Grunde ausgewertet, sodass wir wissen, die Ration ist gut korrekt gestellt, die Wiederkauzeit passt. Das heißt, wir sind sehr gut in der Lage, die Gesundheit der Kuh auch bei einer großen Herde individuell zu erfassen.
Das geschieht auch beim Melken. Neben der Milchmenge können heute Sensoren Inhaltsstoffe und Keimgehalte der Milch bestimmen, ob die Euter der Kühe gesund sind. Die Kühe werden beim Melken auch gewogen. Wenn sie 50 bis 60 Kilo in ein, zwei Tagen verlieren, stimmt etwas nicht. Entweder falsches Futter, zu wenig Wasser oder die Kuh ist krank. Damit das Kuhleben nicht langweilig wird, bietet der Stall einiges. Massagebürsten und Liegematten, genauso weich wie das Gras auf der Weide. Das alles beobachtet Katharina Dahloff genau und erfasst sogar die Liegeposition und Fresszeiten, eine Ergänzung der vielen elektronisch erfassten Daten.
Das heißt, wir arbeiten mit einem Tablet und da nehmen wir wirklich die Verhaltensweisen, die genau definiert sind, auf. Oder wie viele Tiere liegen in bestimmten Liegepositionen, zum Beispiel mit der Vorderbeinstreckung oder der Hinterbeinstreckung. Oder wie viele Tiere haben an welchen Körperregionen Verschmutzungen. Und das kann uns halt darauf Rückschlüsse geben, wo die Schwachstellen genau liegen.
Wie zum Beispiel enge Ställe, zu wenig Bewegungsspielräume und kein Platz am Futtertrog, das mögen Kühe nicht. Sie müssen sich wohlfühlen. Bester Indikator dafür, so Andreas Pelzer, ist die Liegezeit der Kühe pro Tag.
Beispiel, wenn wir Kühe auf die Weide bringen. 3 Stunden nach Weideaustrieb liegen 70% der Kühe auf der Weide und kauen wieder. Und diese Referenz nehmen wir in den Stall und beobachten dann 3 Stunden nach Futtervorlage, wie viele Kühe liegen in den Boxen. Und wenn dann 66%, also 2/3 der Kühe liegen, sagen wir, das ist ein guter Wert, liegen aber nur 30% der Kühe nach 3 Stunden, dann sagen wir, irgendwo ist hier eine Schwachstelle.
Neu sind Sensoren im Magen der Kuh, die auch Rückschlüsse zulassen, wie viel Methan bei der Verdauung entsteht. So könnte in Zukunft mit neuen Futtermischungen Methan reduziert werden.
Wir haben verschiedene Boli, die werden also nur in den Magen eingegeben. Die messen die Temperatur zum Beispiel, den pH-Wert im Pansen. Das sind jetzt Versuche, die seit einigen Jahren laufen, um einfach mehr zu erfahren auf der Wissenschaftsseite.
Alles Tierversuche? Ja, aber in diesem Falle zum Wohle der Tiere, sagen die Forscher. Die Fülle der dabei ermittelten Daten einer Kuhherde kann ein Landwirt nicht alleine auswerten. Dafür stehen spezielle Softwareprogramme zur Verfügung.
Die Software wertet es aus. Wir lesen auch abends keine Telefonbücher, aber die richtige Nummer, die finden wir sehr schnell. Und genauso arbeitet die Software.
Sensoren am Kuhhalsband und den Beinen nutzen heute auch die Rinderzüchter. Jürgen Hartmann, der Geschäftsführer der Rinderunion West, kann so die Besamung genau planen.
Die Kühe kriegen Halsbänder um und wir haben in den Ställen dann gewisse Empfänger. Und anhand dieser Bewegungsmuster kann man grundspezifische Bewegungsmuster herauslesen. Und unsere Besamungstechniker besamen dann quasi aufgrund dieser Meldung, die der Computer verarbeitet hat, fast blind mit über 90%iger Sicherheit. Das ist also perfekt und hat sich in den letzten 10 Jahren schon sehr in der landwirtschaftlichen Praxis eingeführt.
Auch die Zuchtziele haben sich verändert. Eine noch höhere Milchleistung ist nicht mehr das Zuchtziel Nummer 1. Landwirte wollen heute langlebige Kühe, die robust und gesund sind. Zuchtorganisationen wie die Rinderunion West starteten deshalb vor 2 Jahren ein neues Zuchtprogramm. Neben der Genanalyse, welche Rasse wie viel Milch gibt, werden jetzt auch die gemessenen Gesundheits- und Aktivitätsdaten ausgewertet.
Für den Betrieb ist immer die möglichst langlebige, einfach zu managende und natürlich auch kostengünstige Kuh wichtig. 10 Jahre Gutmilch geben und das 10 Jahre gut verpacken in ein möglichst stressfreies Leben. Das ist eigentlich so das Ziel für den Landwirt.
Die Kosten der digitalen Technik sind hoch, aber Tierarzt Jürgen Rehage ist optimistisch, dass sich diese Technik durchsetzen wird.
Was man gelernt hat, ist, dass eine Herde aus Einzeltieren besteht und jedes einzelne Tier zum Betriebserfolg hin beiträgt. Also muss ich mich um die Einzeltiere kümmern. Und eigentlich steckt die Erkenntnis dahinter, eine Investition in Gesundheit und Wohlbefinden jedes einzelnen Tieres ist eine Investition in den Betriebserfolg.
Das war ein Beitrag von Angelika Gördes-Giesen.
From my eyes, the tears are falling. Tears that left deep marks in the snow. The snowflakes soak up my sorrow in my burning pain, in my burning pain. When the grass begins to grow and the wind is blowing small, when the ice begins to break and the soft snow is melting away, soft snow is melting away, soft snow is melting away.
Der Aal ist ein Fisch, der Wissenschaftlern immer wieder Kopfzerbrechen bereitet. Denn ob über seine Fortbewegung, über sein Verhalten als auch über seinen Tod gibt es ungewöhnlich viele unbeantwortete Fragen. Das größte Geheimnis ist für Forscher aber die Fortpflanzung dieser Tiere. Zwar ist klar, dass sie irgendwo in der Sargasso-See zur Welt kommen, sich von da aus auf ihre tausende von Kilometern lange Reise in die Welt aufmachen und dann zum Laichen wieder in die Sargasso-See zurückkehren. Warum sie das aber tun, weiß keiner. Und genauso wenig, wo genau sie in der Sargasso-See laichen. Denn so sehr die Forscher sich auch bemüht haben, noch nie konnten die Eier dieser Tiere gefunden werden. Was jetzt zum Problem wird. Denn in den letzten Jahren sind ihre Bestände dramatisch zurückgegangen. Den genauen Ursachen dafür auf den Grund zu gehen, fällt den Wissenschaftlern nicht leicht, solange die Laichgründe der Tiere unbekannt sind. Darum haben sich Forscher des Thünen-Instituts nun vorgenommen, das endlich zu ändern. Ursula Storost mit Einzelheiten.
Gigantische Mengen von Aalen winden sich durch einen Pferdekopf. Eine ekelerregende Szene in der Blechtrommel von Günter Grass, an die sich viele Menschen erinnern. Was aber nur wenige davon abhält, den Aal als Speisefisch besonders gern zu essen. Lecker aalblau, grün oder geräuchert. Heute ist der Aal ein seltener Fisch und steht auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere, sagt der Meeresbiologe Reinhold Hahnel, Leiter des Thünen-Instituts für Fischereiökonomie in Hamburg. Wer es mit der Artenvielfalt ernst meint, sollte Aale von seinem Speisezettel streichen.
Wir sehen in unseren Untersuchungen eine deutliche Abnahme der Häufigkeit des Auftretens von Aallarven im Vergleich etwa zu den 1980er Jahren, also vor dem Einbruch der Aalpopulation.
Es geht um Untersuchungen, die Reinhold Hahnel und sein Team in der Sargasso-See vorgenommen haben. Einem Meeresgebiet im Atlantik, östlich von Florida und nahe den Bermudas. Seit 2011 sind die Wissenschaftler 5-mal dorthin gefahren, um mehr über den geheimnisvollen Fisch zu erfahren. Fest steht, in der Sargasso-See schlüpft der Aal aus dem Ei. Und dorthin kehrt er nach etwa 10 bis 20 Jahren aus Europas Flüssen und Meeren zurück, um sich zu vermehren. Nur dieses eine einzige Mal in seinem Leben und um dann dort zu sterben.
Wir wollen also mit diesen Forschungen noch mehr über die tatsächliche geografische Verteilung der Larven innerhalb des Sargassosee zu finden, um tatsächlich Laichplätze des Aals zu finden, um auch verstehen zu können, was die physikalischen und chemischen Bedingungen dort sind.
Die Forscher wissen bislang nur, dass die Aale sich irgendwo in der Sargassosee vermehren. Aber das Gebiet ist so groß wie Mitteleuropa. Wo genau Paarung und Eiablage stattfinden, ist unbekannt.
Wir brauchen verbessertes Wissen zu den Bedingungen, die die Aale brauchen, sowohl hinsichtlich der Wasserqualität als auch hinsichtlich des Auftretens von Futter.
Dass der Aalbestand seit Jahren dramatisch zurückgeht, könnte auch daran liegen, dass die Tiere hier zu viele Schadstoffe aus den Gewässern in ihrem Fettgewebe einlagern und deshalb ihre Fruchtbarkeit nachlässt. Oder, so Reinhold Hahnel, dass sie auf ihrer letzten Wanderung gen Süden in Kraftwerksturbinen hängen bleiben.
Die Flüsse sind auch begradigt, es gibt kaum Nebengewässer, die Durchgängigkeit ist nicht gegeben und all das hat natürlich einen Einfluss auf den gesamten Lebensraum des Aals.
Seit vielen Jahren versucht man, Aale zu züchten, ergänzt der Fischereibiologe Lasse Maron vom Hamburger Thüneninstitut. Bislang leider ohne Erfolg. Denn der Lebenszyklus der Tiere ist so raffiniert programmiert, dass die Eier im Bauch der Weibchen erst dann reifen, wenn die Tiere unsere Kontinentalgewässer verlassen und in Richtung Sargassosee schwimmen.
Das heißt, es findet keine Reifung statt, solange die Tiere nicht auf ihrer Laichwanderung sind. Das heißt, wenn wir hier auf Tiere für die Reifung zurückgreifen wollen, haben wir immer nur Tiere zur Verfügung, die noch in einem sehr frühen Reifungsstadium sind.
Die Fische sind also nicht zur Zucht geeignet. Aalfarmen in Anlehnung an Lachsfarmen sind ausgeschlossen. Seit Jahren versuchen die Wissenschaftler, künstlich Aallarven zu erzeugen. Mit ausgeklügelten Hormongaben ist ihnen das in den vergangenen 30 Jahren auch gelungen, sagt Lasse Maron.
Diese Larven am Leben zu erhalten und zu füttern, ist nach wie vor nicht möglich. Wir schaffen zwar den Massenschlupf von Larven, wir schaffen aber bisher noch keine erfolgreiche Nahrungsaufnahme.
Man hat also auch noch kein Futter gefunden, was diese Larven ausreichend ernährt. Dass die Erforschung der Aale so schwer ist, so Reinhold Hahnel, liegt auch an den drei völlig verschiedenen Lebensphasen, die der Fisch durchläuft.
Die Larvenphase, wenn die Larven aus dem Ei schlüpfen und dann 1 bis 3 Jahre im offenen Ozean in den oberen Wasserschichten verbringen, um dort zu fressen, um dort heranzuwachsen.
Auch da wissen die Fischforscher bisher nicht, ob es eher 1 oder 3 Jahre sind, bis die Aale unseren Kontinent erreichen und die sogenannte kontinentale Phase beginnt.
Also die Phase in unseren Flüssen und Seen, wo die Aale als Bodenbewohner eigentlich ein herkömmliches Fischleben führen, um dann sich noch einmal vollständig umzuwandeln und wieder ins Meer zurückzukehren und täglich bis in Tiefen von 800 bis 1000 Meter abzutauchen. Also ein Leben in völliger Finsternis als Tiefseebewohner. Diese 3 Phasen muss man irgendwie künstlich nachvollziehen, wenn man diese Art künstlich fortpflanzen will und letztlich auch in der Zucht erfolgreich sein will.
Es gibt also Fragen über Fragen zum Aal, die noch unbeantwortet sind. Für die Wissenschaftler des Thüneninstituts bleibt trotz neuer Forschungsansätze viel zu tun.
Das war ein Beitrag von Ursula Storost.
You the same old river, once flowing fast and bright. How still you are and silent, no greeting in your sound. You've covered up yourself, your surface hard and sealed. How cold you lie unmoving, outstretched across the earth. I'll cut into your surface, the name I can't forget, the name of my beloved one, the day and hour we met.
Notizen aus der Wissenschaft.
Am Dienstag ist es nun genau 150 Jahre her. Am 19. September erhielt Alfred Nobel ein Patent für seine Erfindung, das Dynamit. Mit diesem Patent wurde Nobel zwar steinreich, allerdings nicht unbedingt glücklich, denn der Reichtum war teuer erkauft. Mit dem Dynamit hatte Nobel ein Mittel entdeckt, mit dem Menschen schneller als jemals zuvor töten konnten. Bei seinen Untersuchungen zu dem Sprengstoff kam es bereits zu Explosionen mit dramatischen Folgen. Schließlich wurde auch Nobels Laboratorium bei einer solchen Explosion zerstört, wobei sein Bruder Emil und 4 weitere Menschen starben. Zwar konnte das Dynamit später auch im Bergbau, in Steinbrüchen, beim Bau von Bahntrassen eingesetzt werden, aber im Deutsch-Französischen Krieg von 1871 wurde es zu einer lebensvernichtenden Waffe auf beiden Seiten. Die Ausstellung Primaten ist Anfang der Woche eröffnet worden. Das Deutsche Primatenzentrum in Göttingen will damit anlässlich seines 40-jährigen Bestehens Wissenswertes über Affen vermitteln. Mit Bildern, Filmen und interaktiven Exponaten möchten die Forscher den Besuchern auch Einblicke in die Forschungsarbeiten der Wissenschaftler des Primatenzentrums geben. Große Menschen haben ein höheres Risiko für eine Thromboseerkrankung, wie Wissenschaftler in Schweden jetzt herausgefunden haben. Eine Thrombose entsteht, wenn sich in einem Blutgefäß, meist einer Vene, eine Verklumpung des Blutes bildet. Am häufigsten passiert das in den Beinvenen. Die schwedischen Forscher untersuchten Krankheitsdaten von mehr als 2,5 Millionen Männern und Frauen. Bei den kleinsten traten am seltensten Thrombosen auf. So sank zum Beispiel das Risiko bei Männern, die kleiner als 1,60 Meter waren, etwa um 65% im Vergleich zu Männern über 1,90 Meter. Die genauen Gründe dafür stehen noch nicht fest. Allerdings könnte es sein, dass die Beinvenen von großen Menschen durch ihre Länge und die damit verbundene größere Oberfläche unter einem höheren Schweredruck stehen, der dazu führt, dass sich der Blutfluss insgesamt verlangsamt. Wie Igel aussehen, wissen wir alle. Aber jetzt wurde in einem Garten in Baden-Württemberg ein weißer Igel gefunden. Dies sei ein seltener Fund, sagen Experten. Denn diese Tiere seien besonders gefährdet, schon am Anfang ihres Lebens von Greifvögeln ergriffen zu werden. Sie seien einfach schneller zu entdecken.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Into deepest rocky groves, willow whispers led me. How I find my way out of here weighs not heavy on my mind. Weighs not heavy on my mind. Going astray, every road will lead to a goal.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Ob Wolf, Luchs oder Wildkatze. In Deutschland sind die großen Beutegreifer zurück. Aber zu sehen sind sie nicht. Wissenschaftler, die die genauen Bestände dieser Tiere untersuchen, machen das in der Regel mit DNA-Proben. Denn jedes Tier hinterlässt einen einzigartigen genetischen Fingerabdruck. Entweder durch den Speichel, wenn es andere Tiere reißt, oder durch seine Haare, wenn die irgendwo hängen bleiben, und natürlich durch seinen Kot. Allerdings muss man solche Spuren erst einmal finden. Beim Luchs ist das ziemlich schwierig. Sein Kot ist nicht besonders auffällig. Das Tier hinterlässt auch nicht so viele Haare auf seinen Wegen wie zum Beispiel eine Wildkatze. Eine Hilfsmöglichkeit bei der Suche solcher DNA-Spuren hat das Senckenberg-Forschungsinstitut gefunden. Wir berichteten bereits darüber. Die Wissenschaftler haben einen Hund trainiert, der dabei helfen soll. Jetzt hat Silke Schmidt-Trö den Hund sogar persönlich bei seiner Arbeit begleitet.
Riecht nicht sehr streng, eher waldig so ein bisschen. Wir haben hier in dem Marmeladenglas so ein daumengroßes Stück Kot. Anders kann man es nicht bezeichnen, von einem Luchs. Laura Hollerbach, Sie sind ja Mitarbeiterin im Fachgebiet Naturschutzgenetik in Gelnhausen in der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Am Ende dieses Tages soll diese Luchsprobe ja dazu auch beitragen, dass wir mehr DNA-Proben bekommen von großen Beutegreifern. Wie soll das funktionieren?
Also diese Probe, die ich jetzt in der Hand habe, die kommt aus dem Tierpark. Mit dieser Probe trainieren wir den Suchhund Maple darauf, in der Wildnis Proben zu finden. Und mit diesen Proben werden dann auch genetische Analysen gemacht.
Ich höre schon, im Kofferraum wird sich bewegt. Also der Hund möchte jetzt auch arbeiten. Das heißt, wir fahren hier mit dem Auto ein paar 100 Meter in den Spessart rein und dann werden wir Proben auslegen.
Ich habe jetzt 3 Proben mit.
Das ist jetzt einmal Wildkatze.
Die schütte ich jetzt sozusagen hier einmal aus der Autotür.
So, liegt schon auf dem Waldweg. Jetzt können wir ein Stückchen weiterfahren. Also es, neben Lux gibt es hier noch den Wolf und die Wildkatze, weil Maple auf verschiedene Tiere trainiert wird. Genau, jetzt kann Maple aus ihrer Box, die saß die ganze Zeit hinten im Kofferraum. Maple ist ein Labrador und geht ungefähr bis zu meinem Knie, würde ich sagen. Bisschen höher ist der Hund.
Das ist gut. Sie hat ein Bringsel, das ist wie ein Halsband und dann hängt hier vorne so ein Stück wie so ein kleiner Schlüsselanhänger oder sowas runter. Und damit kommt sie dann zu mir. Ich nehme ihr das aus dem Maul raus und sage ihr, dass sie mir genau zeigen soll, wo sie gefunden hat und dann führt sie mich zurück. Sie wird dann erstmal einmal mit einem klaren Kommando in die Suche geschickt.
Ist schon aufgeregt, der Hund.
Maple und suche.
So, und jetzt ist er weg. Die Leine ist ja auch relativ lang, 10 Meter wahrscheinlich.
15.
Mhm. Und sie zieht uns schon hinter sich her. Und bis jetzt ist sie auf jeden Fall noch nicht komplett in die falsche Richtung gegangen.
Nee, das stimmt.
Und wir kommen jetzt immer tiefer in den Wald. Die sind natürlich jetzt auch noch auf dem Weg geblieben. Es ist ja jetzt eine Übung. Aber Maple geht auch schon links und rechts immer durch das Dickicht.
Ui, große Klasse, super!
Jetzt hat der Hund irgendwas gefunden und ist auf Frau Hollerbach zugelaufen und hat auf ihr Kommando hin gleich gezeigt, wo es ist.
Zeig dir mal.
Da ist es, genau.
Jetzt gibt es erstmal Wiener Würstchen zur Belohnung.
Maple, super.
Das ging jetzt auch recht schnell. Um das anzuzeigen, hat sie jetzt natürlich nicht gebellt.
Sie soll nicht bellen, weil Verbeller bildet man so aus, dass man denen was vorenthält, was sie unbedingt haben wollen. Das ist eben oft auch Futter. Und die fangen dann schon an zu speicheln. Und wenn die dann bellen, dann spucken die auf die Probe. Und wir wollen ja im Ernstfall eine genetische Analyse machen und dann kriegen wir nur Hund raus.
Maple und such.
So, und wir kommen jetzt zur besonderen schwierigen Probe. Den Lux.
Die Lux-Proben sind erstmal relativ unauffällig. Und es ist natürlich so, dass man im Grunde sehr konzentriert große Bereiche im Wald absuchen müsste, um das nach der Optik zu finden. Manchmal sind die auch verscharrt, dann findet man sie gar nicht mehr. Und in anderen Ländern, also zum Beispiel in den USA, ist es auch schon viel üblicher, dass mit Hunden gesucht wird.
Ah, jetzt kommt sie her, aber nee, ist nur noch ein bisschen weiter. Wie lange trainieren Sie denn schon mit Maple?
Seit August 2016. Man fängt an unter reizarmen Bedingungen, das heißt erstmal in einem Raum, wo gar keine Ablenkung ist. Und dann baut man das eben immer mehr auf, dass die Ablenkung erhöht wird, dass man möglichst viele unterschiedliche Proben hat.
Was ist die größte Schwierigkeit für Maple jetzt bei so einer Suche? Im Moment hat es ja auch geregnet. Also
das ist aber eigentlich okay. Also was blöd ist, ist, wenn es richtig heiß ist. Weil wenn es so heiß ist und die hecheln, dann können die auch nicht mehr so gut riechen und damit verschafft man sich einfach einen Nachteil.
Ah, jetzt hat sie wieder das Bringsel in den Mund genommen.
Klasse! Ja.
Das ist jetzt hier eine Übung, aber Maple war tatsächlich in diesem Frühjahr für mehrere Wochen im bayerischen Wald und hat sich praktisch auch schon bewiesen als erstes Ergebnis. 50 Proben sind rausgekommen von 9 Individuen vom Lux.
Die sind gemeinsam mit einem anderen Suchhund-Team gefunden worden. Und das ist einfach ein toller Datensatz, der dabei rausgekommen ist.
Und am Ende kommt die Probe natürlich auch wieder mit ins Institut bei Ihnen in Gelnhausen.
Ja, wenn ich jetzt jedes Mal beim Training alles liegen lasse, kann man eben nicht mehr gesteuert trainieren, weil man dann irgendwann nicht mehr weiß, wo lag mal was, wo nicht. Ist auch einfach aus Trainingszwecken.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Das war eine Reportage von Silke Schmidt-Trö. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Leah Pale. Die CD heißt A Winter's Journey. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.